habe uns heute einen Stein mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es alle erkennen könnt, das ist ein Klinkerstein. Solche Klinker braucht man, um Häuser zu bauen. Und ich möchte ein wenig zu diesem Stein eingangs sagen. Das allererste, was dabei wichtig ist, ein Stein allein für sich ist gar nichts. Das musst du doch vielleicht mal eben machen, Helge. Ist nicht eingeschaltet. Da ist er. Dankeschön, Meinolf. Okay. Ein Stein für sich allein ist gar nichts. So ein Stein alleine nützt nichts. Damit kann man wirklich wenig anfangen. Ist Geschmackssache, ob er nun schön aussieht oder nicht. Vielleicht ist er sogar ein idealer Stein. Alles ist genauso, wie man sich so einen Stein vorstellt. Aber alleine macht er einfach keinen Sinn. Da liegt er irgendwo rum, liegt vielleicht im Weg. Da könnte jemand über diesen Stein stolpern. Er ist also eher ein Hindernis, als dass er irgendetwas nützt. So ein Klinkerstein ist dazu da, ein Haus zu bauen. Und ein Haus soll wärmen. Ein Haus soll schützen, ein Haus soll Menschen eine Wohnung geben und ein Stein alleine, der kann nicht wärmen. Der wird sogar selber kalt, wenn er nicht mit anderen verbunden ist. So ein Stein alleine, da kann man nicht drin wohnen, vielleicht irgendwelche Ameisen in den kleinen Löchern hier. So ein Stein allein schützt niemanden, also er verfehlt seinen Zweck total. Man kann ihn weglegen, weil er keinen Sinn hat. Ein Stein alleine also ist gar nichts. Erst im Verbund ist er wertvoll. Dann erfüllt er seinen Zweck und seinen Sinn. Verbund, das heißt, dass er von anderen getragen wird und dass er andere trägt. Mein zweiter Punkt, jeder Stein hat einen besonderen Platz im Haus. So ein Klinker hier, der muss wetterbeständig sein, denn der ist für die Außenwand, normalerweise. Es gibt auch Steine für die Innenwand, die sind dann anders gebaut. Die kann man verputzen, die kann man tapezieren, die haben halt einen anderen Sinn und sind darum auch anders gebaut. Es gibt Dachpfannen, es gibt Bodenfliesen, es gibt Steine, die hitzebeständig sein müssen, mit denen kann man einen Kamin bauen oder etwa einen Schornstein. Also jeder Stein hat seinen Platz, jeder Stein hat seine begrenzte Aufgabe. Kein Stein allein trägt ein Haus. Aber wenn er fehlt, ist eine Lücke da. Dann zieht es vielleicht durch die Wand oder es gibt eine Stolperstufe, weil eine Stufe fehlt oder es regnet an einer Stelle rein, weil eine Dachpfanne fehlt. Jeder Stein hat seinen Platz. Manchmal müssen Steine besonders zugehauen werden. Kennen wir auch alle, bis jetzt alles noch sehr schnell nachvollziehbar. Manchmal muss man so einen Stein ablängen, damit er an die Stelle passt, wo er hingehört. Manchmal sogar muss man ihn in der Dicke oder in der Breite verändern, damit er an den Platz genau passt, für den er gedacht ist. Also nicht jeder Stein bleibt genauso, wie er ist, um seinen Zweck in dem Haus zu erfüllen. Wenn man vielleicht so einen Stein dann sieht, der halb ist und abgeschrägt ist, dann könnte man denken, den kann man zu keinem Haus mehr gebrauchen. Dieser Stein ist ja kaputt, der ist ja abgeschlagen, der hat nicht mehr die Idealform. Und vielleicht ist es aber der Maurer, der den Stein ganz genau so zugehauen hat, damit er genau an eine Stelle passt, wo vielleicht eine Dachschräge ist, wo es Fenster gibt, die Winkel haben oder Rundungen haben. Und da müssen die Steine, die in das Haus passen sollen, halt eine andere Form einnehmen. Ihr könnt euch denken, warum ich jetzt so zu diesem Stein so ausgeholt habe. Das hat mit unserem Predigttext zu tun. Meinolf Anhalt hat unwissentlich den gleichen Text wie ich ausgesucht. 1. Petrus Brief, Kapitel 2. Die Verse 4 bis 7, das ist jetzt etwas klein, aber ihr könnt es ja auch hören, wenn ich es vorlese. Zu ihm, also zu Christus ist hier gemeint, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Also das Bild jetzt auf uns Christen bezogen. Jeder Christ, jede Christin, jeder von uns ist also ein Baustein. Ein Baustein für Gottes Haus. Gott hat dich berufen, Gott hat uns berufen, Gottes Geist befähigt uns, einen Platz einzunehmen in Gottes Haus. Darum nennt Petrus das ein geistliches Haus. Gottes Geist fügt es zusammen. Ein Christ allein macht keinen Sinn. Sie oder er nützt nichts. Sehr wenig, weit weniger als das, was Gott mit ihm vorhatte. Er kann nicht schützen, er kann nicht wärmen. Gott kann sich in einem einzelnen Christen nicht spiegeln, weil jeder Christ immer nur ein Teil des Ganzen ist. Gott will eine Gemeinschaft formen, in der er sich zeigen kann und in die er andere Menschen einladen kann. Und manchmal kommt es vor, dass die, die dann zur Gemeinde gehören, schwere Wege gegangen sind oder gehen und etwas bei ihnen abgeschlagen wird. Dann werden sie abgelenkt, also von der Länge her, oder sie werden schräg. Und es kann sein, dass Gott genau diese Menschen dann braucht, diese abgelenkten, halben oder angeschrägten oder abgerundeten, weil er sie dann einsetzen kann, genau an einen Platz, wo niemand anders den Platz einnehmen könnte. Scheinbar beschädigte Menschen, die der Herr nimmt und sie in seinem Haus einbaut, sie adelt, sie unersetzbar macht, genau durch das, was ihre Geschichte ist, auch ihre Schwäche. Auch das, wo sie gelitten haben und das, wo sie stark sind. Gott ist ein barmherziger Baumeister. Und wenn man richtig hinguckt, hat er nur beschädigte Steine. Diesen Idealstein hier, genauso, alle sind genau gleich, das gibt es nicht. Jeder ist anders, hat andere Schwächen, hat eine andere Geschichte, hat anderes, wo er mal wund gewesen ist vielleicht, hat andere Stärken, ist anders belastbar. Gott hat nur Steine, die nicht perfekt sind, und jeder und jede ist genau richtig, die er ruft und die Gottes Geist einbaut. Wie ein Körperteil am Körper, wie ein Stein in einem Haus, unersetzbar. Oh, das kann man gar nicht erkennen von eurem Platz aus wahrscheinlich, das ist so eine Baustelle, ja? Also da sind so ein paar Leute am Bauen an einem Haus. Ein Christ allein ist ein Widerspruch in sich selbst. Das hat der früher, vor vielen Jahren bekannte Fernsehpfarrer Adolf Sommerauer mal gesagt. Kennt ihn überhaupt noch jemand? Ah, so ein paar, die auch schon 60 plus sind hier oder so. Ja? Oder Entschuldigung, 50 plus sehe ich gerade, gut. Ja, also, der hat gesagt, ein Christ allein ist ein Widerspruch in sich selbst. Es gäbe kein Christsein ohne Gemeinschaft. Gott würde immer in ein Volk rufen, in eine Familie rufen. Gott will seine Herrschaft zeigen in einem Miteinander, einem neuen Miteinander von Menschen. Ein verbindliches, sichtbares Miteinander. Nicht irgendwie so nebulös, dass keiner genau weiß, wer trägt überhaupt was mit oder bin ich für irgendjemanden verantwortlich, sondern ein sichtbares, konkretes Miteinander. Das ist Gottes Idee. Gott beruft nicht einzelne Menschen, die er nebeneinander stellt, sondern er verbindet sie miteinander wie ein Stein, der eingebaut ist in einen Verbund für ein Haus. Ein Christ allein geht ein. Das ist auch Adolf Sommerauer gewesen. Ein Christ allein ist wie eine Weintraube, die vom Weinstock abgefallen ist und auf dem Boden liegt. Wo nimmt sie jetzt ihre Kraft her und ihren Geschmack? Ein Christ allein wird zur Rosine, könnte man sagen. Der schrumpelt ein, der verliert an Farbe, der schmeckt nicht mehr. Ich möchte wirklich mal sagen, ich glaube, dass keine von uns und keiner von uns, dass kein Christ auf der ganzen Welt, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass niemand sein Leben mit Jesus treu leben kann und im Hören bleibt und ergänzt wird und gehorsam bleibt und sich weiterentwickelt, wenn er nicht mit anderen Christen verbunden seinen Glauben lebt. Das glaube ich. Weil wir einander brauchen, die Ergänzung des anderen. Niemand hat alle Gaben, niemand hat alle Erfahrungen. Jeder braucht den Christus in der Schwester und in dem Bruder, der mich mal tröstet, der mir etwas zusagt oder mich korrigiert, was ich selber vielleicht weiß, aber ich muss es vom anderen gesagt bekommen. Paulus spricht davon Charismen. Charis ist das griechische Wort für Gnade. Charisma, Charismen könnte man sagen, sind die kleinen Gnaden, die Gnädchen. Ja? Lauter kleine Gnädchen. Und die hat Gott verteilt. Kennen wir alle von Paulus, dieses Bild mit dem Leib. Ja? Nicht einer hat die ganze Gnade, sondern er hat lauter Gnade verteilt. Und die Gnade, die wir erleben sollen in unserem Leben, ist auch in meiner Schwester und in meinem Bruder und in der Schwester. Und wenn wir zusammenkommen erst, erleben wir die ganze Gnade, die Gott für unser Leben vorhatte. Also Paulus könnte das genauso sagen, Petrus könnte das sagen, wieder Adolf Sommerauer. Ein Christ allein geht ein Christ allein ist ein Widerspruch in sich selbst. Und Petrus schreibt noch von einem besonderen Stein hier, dem Eckstein. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein. Der Eckstein war besonders wichtig, oder wahrscheinlich bis heute noch, in Häusern, die mit Natursteinen gebaut sind. Denn in der Natur findet man nicht solche Steine. Da ist jeder Stein anders. Anders lang, anders rund, anders dick. Und das kann eine sehr wackelige Angelegenheit geben, wenn man versucht, diese sehr unterschiedlichen Steine miteinander in den Verbund zu bringen. Und darum braucht es diesen Eckstein, der die Ecken stabil hält. Ein starker, ein großer Stein, der die Last oder Teile der Last von beiden Wänden tragen kann, die in ihm zusammenkommen. Mit dem Eckstein wird das Haus angefangen, habe ich gelesen, habe ich noch nie gebaut sowas. Aber das sei wohl das Erste, wo man dann absteckt, in welche Richtung soll das Haus gehen, wo soll es enden, wo soll es anfangen. Also der Anfang und das Ende. Der Stein, auf den sich alle ruhen können, der Stein, der alles zusammenhält, das ist Christus. Die Bauleute, sagt Petrus, haben ihn verworfen, haben ihn weggeworfen. Sie haben gedacht, der taugt nichts. Und genau in ihm hat Gott sich gezeigt. In jemandem, der schwach ist, der schwach sein will, der sich nicht wehrt. In jemandem, der alles erträgt, hat er sich gezeigt. Weggeworfen wurde er Karfreitag, lebendig gemacht wurde er zu Ostern. Hier heißt es, der lebendige Eckstein, das ist wichtig, ist auch für uns wichtig. Wir glauben nicht an eine Person der Vergangenheit. Was uns zusammenhält, was unsere Kraft und unsere Hoffnung, unseren Trost heute ausmacht und in die Zukunft hinein, ist nicht, dass wir einen Gründer haben, der vor, sagen wir mal, 2000 Jahren irgendwann gelebt hat und irgendwas in Gang gesetzt hat, sondern dass wir mit dem verbunden sind, der lebt. Der lebendige Eckstein, auf dem wir uns heute noch ruhen können, der heute noch sozusagen Gemeinde bauen will und neue Gemeinden gründen will. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine einbauen. Gott ruft, der Heilige Geist befähigt und auch wir sollen lebendige Steine sein. Auch das kommt von Gott. Da ist etwas Neues in uns, in dir, in mir, in allen Christen. Etwas anderes, ein Funken aus der Ewigkeit, ein kleines Licht aus der Herrlichkeit. Da ist eine Hoffnung in uns, das ist das Lieblingswort von Petrus. Er spricht immer von Hoffnung, lebendige Hoffnung, die in uns ist, die uns trägt, die uns verändert, die uns treibt. Wir wissen, da kommt etwas Herrliches auf uns zu und das unterscheidet uns von anderen. Der Heilige Geist macht diese Hoffnung in uns stark, die uns lebendig macht. Und doch geht es eben nicht ohne uns. Der Heilige Geist macht uns nicht zu Marionetten. Wir sind eben nicht tote Steine, die nicht mitreden. Ja, ich könnte diesen Stein jedem von euch mitgeben und wenn ihr ein Haus bauen wollt, kann jeder von euch an irgendeiner Stelle den einbauen, der wehrt sich nicht. Ihr könnt ihn auch abkloppen und der wehrt sich nicht, der ist tot. Aber wir sollen uns selber einbauen lassen. Wir sollen das wollen. Jesus arbeitet nicht so, der Heilige Geist arbeitet nicht so, dass er dich ans Ohr packt, dich aus deinem Bett zieht und aus deinem Sessel oder so und dich irgendwo hinzieht, wo er dich haben will. Paulus sagt, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes treibt, aber du musst dich treiben lassen. Wir sind eben keine Marionetten. Lasst euch als lebendige Steine, in denen diese Hoffnung ist, in denen Gottes Geist ist, einbauen in das Haus Gottes. Wie sind wir lebendige Steine? Wie werden wir das? Zwei Bereiche, ich komme nachher noch auf den dritten, aber zwei Bereiche sind erstmal ganz schnell in unserem Text zu erkennen. Das eine, seid begierig nach dem Wort Gottes. Und das zweite, habt einen lebendigen, konkreten, sichtbaren, erfahrbaren, belastbaren Kontakt mit anderen Christen. Beides, finde ich, passt gut zu unserem Gemeindegeburtstag. 174 Jahre werden wir alt heute, finde ich, dafür sehen wir doch ganz gut aus, die meisten von uns. Aber damit sind wir Baptisten mal angetreten, tatsächlich. Diese beiden Punkte, und ich komme nachher noch auf ein drittes, ja. Baptisten wollten eine Bibelbewegung sein und eine Gemeinschaftsbewegung. Und ich wünschte mir, wir wollten das heute noch. Zum Wort Gottes, zu dieser Leidenschaft am Wort Gottes, sagt Petrus etwas direkt vor unserem Predigtext. Da schreibt er, wie neugeborene Kinder nach der Milch schreien, sollt ihr euch nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen, danach verlangen. Säuglinge haben Hunger und schreien, Christen haben Hunger nach Gottes Wort und sollen danach schreien. Sie haben geschmeckt, wie gnädig Gott ist. Sie haben geschmeckt, wie tröstlich und herausfordernd Gottes Wort ist, wie es uns die Augen öffnet über uns und diese Welt und andere Menschen. Und sie wollen mehr davon. Sie werden nicht satt davon. Sie lieben Gott, wie sollten sie je genug davon haben. Sie wollen Gott ehren, wie sollten sie ihm nicht mehr zuhören, was er zu sagen hat. Gottes Wort, das ist wichtig, ist hier nicht die Bibel. Seid begierig nach dem Wort Gottes. Die Bibel gab es noch überhaupt nicht, als Petrus diesen Brief schrieb. Da hatte vielleicht die eine Gemeinde den Teil vom Markus-Evangelium, die anderen vom Matthäus, vielleicht irgendwelche anderen Briefe oder einen Brief. Und sie waren glücklich, wenn sie ein, zwei Schriften hatten, Abschriften von irgendwelchen apostolischen Schriften. Die Bibel gab es noch nicht. Das Wort Gottes ist die Erfahrung, dass Gott dich anspricht. Danach sollst du hungrig sein, begierig und schreien wie ein Kind nach der Milch. Auch die Bibel heute ist nicht einfach Wort Gottes. Zunächst einmal ist es ein Buch. Ganz viele Seiten, ich könnte hier auch Seiten rausreißen, denn würde ich ja nicht Wort Gottes beschädigen, sondern ein Buch. Dieses hier hat im Neuen Testament 300 Seiten. Es ist übrigens ins Deutsche übersetzt, ist ja nicht ursprünglich. Gibt es auch in anderen Sprachen, ursprünglich in Hebräisch und in Griechisch geschrieben. Das ist ein Buch, wo ganz viele Menschen Arbeit investiert haben. Das kann ich in den Schrank stellen. Ich habe sogar mehrere davon zu Hause, verschiedene Übersetzungen. Manche lese ich überhaupt nicht und das andere gucke ich mal rein, wenn ich eine Übersetzung vergleichen will, lauter Bücher. Wort Gottes wird die Bibel, wenn du es liest, sonst nicht. Und ich möchte mal ergänzen, wenn du es nicht liest wie so ein Krimi irgendwie, ja, oder so ein Roman, sondern wenn du es liest mit einer Erwartung, Gott soll jetzt zu mir sprechen. Wenn du es liest mit Ruhe, mit Konzentration, ist eine alte Sprache. Es ist ja nicht so, dass wir alles sofort verstehen. Da gibt es Situationen, die sind geschildert für Israel, ist gar nicht mehr meine Situation. Oder für die Jünger und wie sie ausgesendet worden, ist gar nicht mehr meine Situation. Auch die Briefe sind ja geschrieben an Gemeinden mit bestimmten Fragen, sind vielleicht gerade gar nicht meine Fragen. Es braucht Ruhe, Konzentration und Gott ist es wert, weil die Kinder schreien, weil sie sein lebendiges Wort haben wollen, weil sie von ihm getrieben werden wollen, weil sie ihn mehr erkennen wollen. Aber das geht eben nicht so nebenher und schon gar nicht kann ich sagen, ich habe Gottes Wort in meinem Schrank. Die Bibel, die kann ich in den Schrank stellen, Gottes Wort nicht. Das kann ich nur entweder hören oder nicht hören, vernachlässigen oder ernst nehmen. Das muss ich eben gucken, ich habe so frei gesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Säuglinge schreien nicht nach der Milch, die dann im Kühlschrank bleibt. Das hilft ihnen nicht. Das soll jemand rausholen und das soll jemand aufwärmen und dann noch am besten in so ein Fläschchen tun. Ja? Wir haben, glaube ich, alle irgendwie die beste Milch zu Hause, sofern wir die Bibel haben. Aber wir lassen sie im Kühlschrank, lassen sie kalt werden, wenn wir nicht Ruhe finden. Und Gott ist es wert, ihm zuzuhören, immer noch. Er hat uns immer noch was zu sagen. Glaubt doch nicht, dass wir alles wissen und allen Trost und alle Ermahnung, alle Kraft schon verstanden hätten. Das braucht Zeit. Auch Austausch, Austausch von anderen. Ich weiß nicht, ich glaube, Birgit hat heute Morgen von Gemeindegruppen gesprochen hier schon mal. Ja? Das braucht den Austausch mit anderen auch. Keiner erkennt auch alles alleine. Auch da brauchen wir die Gaben und die Erfahrung, die Ohren und die Augen des anderen. Was hat uns Gott heute zu sagen? Das fällt mir nicht einfach so in den Schoß. Das waren also in den Anfängen der Baptisten Urmotive. Lies deine Bibel und wir haben Bibelstunden. Das waren die zweiten Gottesdienste, ja? Sonntags und, was ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jede Gemeinde, die gewachsen war, auch wir hier, hatte Bibelstunden an verschiedenen Orten, in verschiedenen Stadtteilen. Auch hier war das so. Es sind dann zwei Gemeinden entstanden, ja? Gemeinschaft haben in Gruppen, gemeinsam in der Bibel lesen, beten, das Leben miteinander teilen. So sind die Baptisten gewachsen und das war damals der neueste Schrei. Ja? Frauengruppe, da würden wir heute sagen, damals Frauengruppe, Jugendgruppe, Gruppen für Kinder, Kindergottesdienst, Sonntagsschule hieß das früher, in der Woche. Die haben zum Teil tatsächlich lesen und schreiben gelernt. Menschen in Gemeinschaft zu bringen, dass sie ihr Leben teilen, dass sie ihren Glauben teilen, dass sie einander tragen, das war die neue Entdeckung. Heute vielleicht durch Hauskreise aufzuholen, wären wir doch eine Hauskreisgemeinde, wo jeder so eine Gemeinschaft hätte, wo er getragen wird und trägt, wo er seine Fragen stellt und miteinander Gottes Wort liest. Baptisten waren eine Bibelbewegung, eine Gemeinschaftsbewegung, Gemeindegruppen. Es gibt einen Briefverkehr zwischen landeskirchlichen Gemeinden oder ist das, ich weiß, das ist im Saarland unten gewesen, halt, wo Kirchen untereinander kommuniziert haben und gesagt haben, lasst es uns machen wie die Baptisten mit ihren Gruppen. Das ist eine gute Idee. Die wachsen, die Gemeinden. Die haben wirklich Gemeinschaft. Und da bewegt sich etwas durch Gottes Wort. Die haben ein neues Verständnis von vielen. Wie kann man das, wenn man sich gar nicht kennt? Nicht? Dann ist man doch irgendwie so, wie so, als würden die Steine in so einem Baugeschäft so nebeneinander liegen, immer so 1,50 Meter auseinander. Da trägt keiner den anderen. Wahrscheinlich ist die erste Voraussetzung überhaupt, man kennt einander. Man will sich auch kennen. Man weiß, dass das wesentlich für die eigene Berufung wichtig ist. Dass ich andere kenne in der Gemeinde. Dass ich was weiß von ihnen. Ja, schau doch mal rein, haben wir ein paar Mal gemacht. Da haben Leute ihre Häuser geöffnet und andere konnten sie besuchen. Ich hätte mir gewünscht, da kommen mehr. Einfach, weil man weiß, das ist der Wille Gottes, das ist Gemeinde. Lasst euch einbauen als lebendige Steine. Lasst euch miteinander vernetzen. Ein Stein allein geht ein. Baptisten haben auf Gruppen gesetzt. Wenn man die Bibel im Schrank lässt und das Gemeindeverzeichnis nur noch dann nachschlägt, wenn man mal den Pastor anrufen will, das hilft nicht der Gemeinschaft, dass man ein lebendiges Haus ist. In einem Jahr also wird unsere Gemeinde 175 Jahre alt. Das wäre ein toller, oh super. Rede ich so trocken, habe ich gar nicht gemerkt. Danke, Dagi. In einem Jahr werden wir 175 Jahre alt. Das wäre echt ein Jahresthema für nächstes Jahr oder irgendwie ein toller Geburtstag, wenn uns das gelingen könnte. Dass wir vielleicht neu oder wieder oder vertieft eine Gemeinschaftsbewegung sind, wo ich wissen will, wer der andere ist, wie es ihm geht, für ihn beten will, wo wir uns ergänzen wollen, eine Bibelbewegung werden. Eins kommt noch dazu, dass wir eine Missionsbewegung sind. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, sagt Petrus. Der neue Bund, das Neue Testament, der neue Bund durch Christus kennt keine Priester mehr. Ja, wir haben in allen evangelischen Kirchen keine Priester mehr. Es gibt keine Menschen, Mann oder Frau oder wie auch immer, keine Menschen, die einen besonderen Zugang zu Gott haben und die dann diesen Zugang an uns vermitteln können. Es gibt nicht irgendetwas in der Kirche, was nur der Priester darf: predigen, taufen, Abendmahl austeilen. Wir haben keine Priester mehr. Das kann man ordnen in der Gemeinde und Aufgaben verteilen, aber es gibt keinen Qualitätsunterschied. Auf der anderen Seite kann man sagen, im Neuen Testament gibt es nur noch Priesterinnen und Priester. Was anderes gibt es da gar nicht mehr. Denn alle haben einen privilegierten, einen total offenen, ständigen Zugang zu Gott. Und alle haben diesen Auftrag, aus der Nähe von Gott in die Welt zu gehen, zu vermitteln zwischen Gott und den Menschen, ihn zu bezeugen. In Vers 9 hier nach unserem Text schreibt Petrus: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm, ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das sogenannte Priestertum aller Glaubenden ist ein allgemeines Verkündigertum. Wir sind alle dazu berufen, das zu verkünden, das weiterzusagen. Auch das so ein Satz der Baptisten am Anfang. Johann Gerhard Onken hat das gesagt, er hat das schon aus England mitgebracht, 1834, als die Baptisten in Hamburg gegründet wurden. Onken sagte: Jeder Baptist ein Missionar. Bibelbewegung, Gemeinschaftsbewegung, Bekenntnisbewegung könnte man sagen. Jeder Baptist ein Missionar. Christen reden von der Hoffnung, die sie in sich haben. Sie laden dazu ein. Vor 8 Jahren haben wir hier in unserer Gemeinde ein Leitbild formuliert, ein Leitsatz. Wir sind ein offenes Haus für alle Menschen. Ich glaube, das hat unsere Gemeinde ein Stück verändert. Irgendwie allein dieser Wunsch, diese Sehnsucht, sich zu öffnen, Neues zu probieren, neue Wege zu gehen, das hat uns verändert. Aber das ist kein Satz, mit dem man irgendwann fertig wird. Das ist etwas, was sich immer weiter bewähren will, sich entwickeln will. Ich wünsche uns das. Ich gratuliere unserer Gemeinde herzlich heute zu unserem 174. Geburtstag. Aber das wäre meine Sehnsucht und ich würde mich so freuen, wenn ihr sie mitteilen könntet, dass wir eine Bibelbewegung sind, weil wir immer noch glauben, dass Gott uns was zu sagen hat. Dass wir eine Gemeinschaftsbewegung sind. Weil wir immer noch glauben, dass wir einander brauchen, dass das Gottes Idee ist, neue Gemeinschaften, sichtbare, verbindliche Gemeinschaften zu gründen. Und dass wir eine Bekenntnisbewegung sind, die fröhlich von ihrem Glauben in dieser Welt weitersagen. Amen.